Wir wollen uns nun mit den ersten Versen aus der Offenbarung des Johannes beschäftigen. Offenbarung Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 1 bis 3. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wir haben es bei der Offenbarung des Johannes sicherlich mit einer der schwierigsten Schriften der Bibel zu tun. Unsere Reformatoren haben beispielsweise große Probleme gehabt mit diesem Teil der Heiligen Schrift. Luther schreibt in seiner Vorrede zur Offenbarung des Johannes im Jahre 1522: Endlich halte davon jedermann, was ihm sein Geist gibt. Mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken. Und mir ist das Ursache genug, es nicht hochzuachten, dass Christus darin weder gelehrt noch erkannt wird, welches doch zu tun vor allen Dingen ein Apostel schuldig ist, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, ihr sollt meine Zeugen sein. Darum bleibe ich bei den Büchern, die mir Christum hell und rein dargeben. Diese Meinung hat Luther wohl bis zu seinem Lebensende beibehalten, obwohl er sich in späteren Ausgaben nicht mehr so geäußert hat. Calvin hat zu allen biblischen Büchern Kommentare geschrieben, nur zu zwei Büchern der Heiligen Schrift nicht, einmal zum Hohen Lied und zum anderen zur Offenbarung des Johannes. Nun, wenn wir auch einem Luther in seiner Einschätzung der Offenbarung des Johannes nicht folgen können, so wollen wir uns doch nicht überheben über die Reformatoren. Wir wollen mit einem Herzen voller Demut herangehen an die Betrachtung dieses biblischen Buches, und wir müssen nicht meinen, dass wir es bis ins Letzte hinein verstehen können. Besonders wenn es um Einzelheiten geht, die darin erwähnt werden. Es geht uns darum, eine gute geistliche Linie in der Offenbarung des Johannes zu erkennen und zu entdecken, die für uns, für unser persönliches Glaubensleben stärkend und kräftigend und wegweisend ist. Wir wollen also auf der einen Seite eine gewisse Vorsicht walten lassen, und nicht meinen, dass unsere Erkenntnis in Einzelheiten der Offenbarung nun die absolut richtige sei. Auf der anderen Seite dürfen wir unsere Meinung kundtun und dürfen auch damit rechnen, dass der Heilige Geist uns das nötige Licht bei der Betrachtung dieses Wortes schenken wird. Wenn wir noch einmal zurückdenken an das Ostergeschehen, da heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Der Herr Jesus selbst als der auferstandene Herr öffnete ihnen also das Herz, sodass sie die Schrift des Alten Testamentes damals, die sein Leiden und seine Herrlichkeit bezeugte, recht verstehen konnten. Es bedarf also der Wirkung des Heiligen Geistes, damit wir das Wort Gottes recht begreifen und recht verstehen. Nicht nur lesen, sondern auch eine rechte Erkenntnis des Wortes Gottes gewinnen. Damit wollen wir rechnen. Wir wollen damit rechnen, dass Gott uns Licht von oben schenkt. Auf der einen Seite also eine gewisse Vorsicht walten lassen und uns bei bestimmten Aussagen nicht allzu sehr festlegen, auf der anderen Seite aber auch unserer Meinung gewiss sein, sie auch kundtun. Und damit rechnen, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist leiten wird bei der Betrachtung dieses so wichtigen Buches der Heiligen Schrift. Tatsache ist, was Johannes in Vers 3 schreibt, selig ist, da steht das Wort für glückselig, zu beneiden ist, glücklich ist. Also nicht gerettet ist, sondern glückselig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das Wort behalten bedeutet hier nicht nur im Gedächtnis behalten, sondern es hat die Bedeutung von gehorsam sein. Es geht also darum, dass wir dieses Wort lesen, dass wir es hören, uns damit intensiv auseinandersetzen, uns damit beschäftigen und uns darunter stellen unter dieses Wort. Das bedeutet also, dass wir diesem Wort gehorsam sind. Wir haben also eine großartige Verheißung, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen. Fritz Steinwender schreibt dazu in seiner Betrachtung der Offenbarung des Johannes: Schon einer unserer Väter hat die Gläubigen gemahnt, von Zeit zu Zeit die Offenbarung betend und sinnend von Anfang bis zu Ende zu lesen. Auch wenn uns vieles, sogar das meiste, zunächst dunkel bliebe, so würde doch der Geist, der uns da umfängt, unser Glauben, Hoffen und Lieben immer neu reinigen, stärken und befruchten. Ich denke, das ist ein gutes Wort. Fritz Steinwender hat sich viel mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt, mit den letzten Dingen, mit der sogenannten Eschatologie, mit der Lehre von den letzten Dingen. Und er hat darüber eben auch ein Buch verfasst. Was uns heute besondere Schwierigkeiten beim Verstehen dieser Schrift bereitet, sind die vielen Bilder, die uns darin begegnen. Den damaligen Lesern waren diese Bilder durchaus verständlich. Sie hatten keine Probleme damit. Aber für uns gilt, dass wir erst herausfinden müssen, was denn mit diesen Bildern überhaupt gemeint ist. Sie haben ja einen bestimmten Hintergrund, der den Lesern damals bekannt gewesen ist, aber uns fremd ist. Und darum brauchen wir eben auch ein gewisses Hintergrundwissen. Und da können uns dann auch bestimmte Bücher, gute Kommentare eine große Hilfe sein beim Verständnis dieser Bildersprache. Das ist ja für uns eine sehr ungewöhnliche Sache. Wenn wir uns die Lehrbriefe durchlesen, haben wir es nicht zu tun mit lauter Bildern. Das ist es auch, was Luther so viel Probleme bereitet hat bei der Betrachtung dieses Buches. Diese Bildersprache, die vielen Visionen, die darin vorkamen, das war ihm, der so sehr die Lehrbriefe, gerade auch des Apostels Paulus, geliebt hat, etwas Fremdes. Mag auch uns etwas Fremdes sein, aber wir wollen uns dennoch damit auseinandersetzen und dabei jede Hilfestellung auch in Anspruch nehmen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir wollen auch bedenken, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass wir nicht immer wissen, sind bestimmte Abschnitte wörtlich zu verstehen, buchstäblich zu verstehen, oder sind sie mehr sinnbildlich zu verstehen? Oder wie muss man bestimmte Bilder einordnen? In welch einen Zusammenhang muss man sie verstehen lernen. Das sind alles Dinge, die uns das Verstehen dieses Buches nicht leicht machen. Also so nach dem Motto Offenbarung leicht gemacht, so geht es nicht. Ja, das Buch der Offenbarung ist ein schwieriges Buch. Da müssen wir uns einfach zunächst einmal mit abfinden. Und gleichzeitig wollen wir uns nicht entmutigen lassen, sondern wollen damit rechnen, dass Gott uns die Augen öffnet. Wir klopfen also nicht vergeblich an bei der Auslegung der Offenbarung, denn es heißt ja schließlich Offenbarung Jesu Christi. Und das Wort Offenbarung hat die Bedeutung von Enthüllung. Es geht um eine Enthüllung bestimmter Ereignisse zum Ende hin, zum Ende der Weltgeschichte hin, um eine Enthüllung dessen, was noch kommen wird, der neuen Welt, die Gott für uns geschaffen hat, schon in Kreuz und Auferstehung, und die dann sichtbar werden wird. Es geht also nicht um ein Verbergen bestimmter Wahrheiten, sondern um eine Offenbarung, um eine Enthüllung bestimmter Wahrheiten, die Johannes damals gehört und gesehen hat. Also das soll uns Mut machen. Die Bibel lehrt uns, dass diese Welt einen Anfang und ein Ende hat. Sie hat ein ausgesprochen geschichtliches Weltverständnis. Sie geht nicht davon aus, dass sich diese Welt in einem ewigen Kreislauf befindet, wie das zum Beispiel die Griechen dachten oder wie es zum Beispiel im Buddhismus gelehrt wird. Die Bibel geht davon aus, dass das Dasein mit der Schöpfung begonnen hat und mit dem Untergang dieser Welt seinen Abschluss finden wird. Und dieser Abschluss ist nicht gleichzeitig ein völliges Ende, sondern ist wiederum ein Anfang, der Anfang eines neuen Zeitalters, einer ganz neuen Welt. Also alles Dasein in dieser Welt strebt einem wunderbaren Ziel zu, der Weltvollendung, in einem geschichtlichen Ablauf. Und dieses Zustreben auf das Ziel einer neuen Welt darf nicht im Sinne einer Aufwärtsentwicklung verstanden werden, wie es die Evolutionslehre vertritt. Diese Welt ist nicht mit einer Straße zu vergleichen, die langsam aber stetig ansteigt und zu einem höher gelegenen Ziel führt, sondern eher mit einem Sumpf, in den man immer tiefer versinkt. Das Standbild, das Daniel geschaut hat, von den einzelnen Weltreichen, zeigt durch den abnehmenden Wert der verschiedenen Metalle, dass diese Welt nicht besser wird, sondern dass diese Welt schlechter wird. Wir wollen das einmal lesen aus dem Propheten Daniel, Kapitel 2, die Verse 31 bis 33. Da sagt Daniel zu Nebukadnezar, dem König der Babylonier: Du König hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes, hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Wir haben es also hier mit einer Wertminderung zu tun. Wir lesen das dann auch in der Deutung dieses Traumes von Vers 37 an: Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Das war das babylonische Reich. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte, das römische Reich, das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird sein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Das letzte Reich, das Daniel hier erwähnt, ist eine Fortsetzung des alten römischen Reiches. Gut, das soll einmal reichen, um deutlich zu machen, dass es zum Ende hin bergab geht mit der Moral dieser Völker, mit der inneren Kraft dieser Völker, vielleicht auch mit der äußeren Größe und Herrlichkeit und Macht dieser Reiche. Es geht also nicht bergauf, sondern es entwickelt sich alles nach unten hin. Das hat etwas mit dem Sündenfall zu tun. Den dürfen wir niemals ausklammern, wenn wir uns mit der Entwicklung, der geschichtlichen Entwicklung in dieser Zeit und Welt beschäftigen. Das Böse reift also zum Schluss hin, zum Ende hin mehr und mehr aus. Das ist genau das, was wir in unserer Zeit in besonderer Weise beobachten. Die Offenbarung des Johannes zeigt uns, dass am Ende dieses Zeitalters ein erschreckender Abfall von Gott und von seinem Sohn Jesus Christus geschieht. Und die Folge davon sind die schrecklichen Gerichte, die über diese Welt kommen werden. Erst dann schafft Gott etwas ganz Neues, die kommende neue Welt. Diese nüchterne Tatsache bewahrt uns vor Illusionen. Sie lässt alle menschlichen Träume und Visionen von einer neuen Welt des Friedens und des Wohlstandes in einer großen, von unterschiedlichen Religionen geprägten Menschheitsfamilie zuschanden werden. Ja, Menschen haben zu allen Zeiten davon geträumt, dass irgendwann einmal diese Welt in Harmonie zusammenstehen wird. Und gerade in unserer Zeit hat man wieder diese Visionen. Wir denken an den amerikanischen Präsidenten, der eine Vision hat von einer friedlichen Welt. Einer Welt, in der man abgerüstet hat und sich versteht, auch die Religionen untereinander sich verstehen und sich einig sind, alle einen Teil der Wahrheit haben, in der es also keine absolute Wahrheit mehr gibt, sondern in der jeder das glauben kann, was er will. Und das ist ja grundsätzlich auch zunächst einmal in Ordnung. Wir können niemanden dazu zwingen, einen bestimmten Glauben anzunehmen. Aber es geht dabei um eine Relativierung der Wahrheit. Das ist das große Problem. Das ist die Verführung, in der wir uns jetzt schon befinden. Es geht also nicht darum, dass wir in einer christlichen Toleranz einen Moslem beispielsweise nicht daran hindern wollen, seinen Glauben zu praktizieren. Auch er muss einen gewissen Schutz in unserer Gesellschaft genießen. Es geht nicht darum, den christlichen Glauben mit dem Schwert zu verbreiten. Das ist leider immer wieder geschehen, auch in der Vergangenheit. Wir denken an die Kreuzzüge, sondern wir haben christliche Toleranz zu üben. Aber christliche Toleranz unterscheidet sich von dem, was man in unserer Zeit unter Toleranz versteht. Und in unserer Zeit versteht man unter Toleranz eine Relativierung der Wahrheit. Es gibt also keine absolute Wahrheit. Wenn wir also sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen Weg, um mit Gott versöhnt zu werden. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es ist in keinem anderen Heil als allein in Christus Jesus, dann ist das ein Vertreten der absoluten Wahrheit der Heiligen Schrift. Diesen Absolutheitsanspruch hat unser Herr Jesus Christus gehabt im Blick auf seine eigene Person. Wenn man nun sagt, überall ist Wahrheit, dann ist das eine falsche Toleranz. Eine Toleranz, der wir als Christen nicht folgen können. Das bedeutet für uns, dass es immer enger wird in unserer Gesellschaft. Denn dieser Toleranzbegriff, den man heute vertritt, ist der Götze. Ist der Götze. Wenn man etwas anderes vertritt, dann diskriminiert man Andersgläubige, dann diskriminiert man Andersdenkende. Also wir müssen da fein unterscheiden und bleiben dabei. Durch Gottes Gnade bleiben wir dabei, dass alles Heil ausschließlich in der Person unseres Herrn Jesus Christus zu finden ist. Und so träumen wir nicht von einer neuen Welt, die Menschen in irgendeiner Weise zu Wege bringen werden. Wir haben keine Visionen davon, sondern wir halten uns an das nüchterne Gotteswort. Und das Wort Gottes sagt uns, dass am Ende in der Vollendung nicht unsere Wünsche in Erfüllung gehen werden, nicht unsere Träume Wirklichkeit werden, sondern die Träume Gottes, wenn man sie mal als Träume bezeichnen darf. Der Wille Gottes, der Plan Gottes für diese Welt wird in Erfüllung gehen. Und wir sind damit einbezogen als solche, die an Jesus Christus glauben. Es geht also um das, was Gott geplant hat von Ewigkeit her. Das wird in Erfüllung gehen und das macht uns gerade das prophetische Wort und eben auch die Apokalypse, hier die Offenbarung des Johannes, so schön deutlich. Und das gibt uns Trost und Mut im Blick auf die Zukunft. Macht uns nüchtern im Blick auf die Beurteilung der gegenwärtigen Situation und all dieser falschen Träume, die in unserer Zeit geträumt werden. Alle gut gemeinten Versuche, diese Welt zu verbessern, stehen unter dem Vorzeichen der Vergänglichkeit. Letztlich unter dem Vorzeichen des Gerichtes Gottes. Es ist genauso wie mit unserem Leib. Wir versuchen ja alles, um unseren Leib noch einigermaßen fit zu halten. Wir gehen zum Arzt, wir beten um Gesundheit, wir nehmen gute Medizin ein, wir sind auch sehr dankbar dafür, dass es das gibt. Mancher unter uns würde gar nicht mehr leben, wenn wir medizinisch nicht so gut versorgt wären. Das tun wir alles, um unseren Leib zu erhalten, und doch wissen wir, dass er schließlich sterben wird. Obwohl es eben in diesem Zerfallsprozess unseres Leibes immer wieder auch aufhaltende Momente gibt. Zeiten, da geht es uns sehr gut. Da würden wir normalerweise nicht ans baldige Sterben denken. Auf der einen Seite tun wir alles, um unserem Leib Gutes zuzufügen. Auf der anderen Seite wissen wir ganz nüchtern, dass unser Leib zum Tode verurteilt ist. Das ist eine Folge der Sünde. Und so ist es auch mit dieser Welt insgesamt. Es hat immer wieder auch gute Zeiten gegeben, Zeiten des Friedens, des äußeren Friedens und des Wohlstandes. Wir schauen auch zurück auf eine solche Zeitspanne äußeren Friedens und des Wohlstandes, sind auch sehr, sehr dankbar dafür, aber das lässt uns nicht meinen, dass diese Welt ewig so bestehen würde oder dass es besser würde. Im Gegenteil, wir wissen, das Gericht Gottes über diese alte Welt ist eine beschlossene Sache, ist im Grunde genommen schon am Kreuz über diese Welt ergangen in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Das macht uns also nüchtern. Wir tun bestimmte Dinge für diese Welt, auch als Christen, bringen wir uns ein, da wo es möglich ist, wo wir von Gott so geführt werden. Und auf der anderen Seite wissen wir, es geht alles den Bach runter und es geht dem Ende, dem endgültigen Ende dieser Welt entgegen. Die Gewissheit, dass darüber hinaus etwas Neues kommen wird, etwas, das Gott schaffen wird, er ganz allein ist, ist ganz allein sein Werk, nicht das Werk der Menschen. Bewahrt uns davor, depressiv zu werden. Wir wissen um das Kommen, um die Macht unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen um sein Kommen in Herrlichkeit. Wir wissen um die neue Welt, die erschaffen wird, an der wir teilhaben werden. Das ist uns absolute Gewissheit. Wir gehören also nicht zu denen, die die Parole ausgeben, no future, keine Zukunft, sondern wir haben eine Zukunft. Und wir haben als Christen eine herrliche Zukunft, eine wunderbare Zukunft. Und wir haben jetzt schon im Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn einen Vorgeschmack von dem, was einmal auf uns wartet. Jetzt haben wir es im Glauben, wenn auch noch sehr schwach, wenn auch alles noch vorläufig ist. Aber wir schmecken jetzt schon die Kräfte der zukünftigen Welt, so sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Wir schmecken die Kräfte der zukünftigen Welt. Und von daher dürfen wir in dieser Welt, von der wir wissen, dass sie keinen Bestand hat, unsere Verantwortung wahrnehmen und auch die damit verbundenen Leiden ertragen und erdulden. Gott selbst wird sein Volk durch diese Leiden hindurch zur Vollendung führen. Er sitzt auf dem Thron, er regiert in dieser Welt und niemand anders. Niemand anders. Kein Mensch regiert diese Welt. Auch der Satan nicht. Sondern Gott allein regiert diese Welt. Unser Herr Jesus Christus. Und er wird sein Volk durch all die notvollen Dinge hindurchführen. Und darum ist die Offenbarung des Johannes zu allen Zeiten ein Trostbuch gewesen. Ein Trostbuch für die Gemeinde Jesu. Dieses Buch stärkt uns in dem Bewusstsein, dass Gott im Regiment sitzt und alles, alles wohl macht. Ursprung dieser Offenbarung ist Gott selbst, Gott der Vater, der sie durch Jesus Christus, der sich dabei eines Engels bediente, dem Apostel Johannes kundgetan hat. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Das heißt also, dem Herrn Jesus Christus ist der Plan Gottes bekannt. Er selbst hat Teil an diesem Plan von Ewigkeit her. Er lenkt die Geschicke dieser Welt. Und so sagt Johannes hier, so lesen wir hier, dass diese Dinge geschehen müssen. Sie sollen geschehen. Sie müssen geschehen. Weil sie dem göttlichen Ratschluss entsprechen. Es gibt ein göttliches Muss in der Geschichte dieser Welt. Es müssen die Dinge so laufen und sich so entwickeln, wie Gott es will und wie er es geplant hat, unter Berücksichtigung des Sündenfalls. Als Johannes diese Offenbarung empfing, befand er sich in der Verbannung auf der Insel Patmos. Wir lesen in Vers 9, Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Es war also Verfolgungszeit für die Gemeinde Jesu. Wir gehen mit vielen Auslegern davon aus, dass es die Zeit war, als Kaiser Nero in Rom regierte. Die Datierung der Offenbarung des Johannes wird unterschiedlich gesehen. Manche sind auch der Ansicht, dass Johannes diese Offenbarung erst später empfangen hat, unter der Herrschaft Domitians. Aber wir gehen davon aus, dass es die Zeit gewesen ist, in der dieser grauenhafte Kaiser Nero regiert hat, und unter seiner Herrschaft kam es zu einer schrecklichen Christenverfolgung. Und in dieser Zeit brauchten eben die Gemeinden Wegweisung. Sie brauchten Trost, aber sie brauchten auch den Ruf zur Umkehr, zur Buße. Das lesen wir in den Sendschreiben des Johannes. Es gab mancherlei Zerfallserscheinungen in den Gemeinden. Es war Grund, sich zu prüfen und umzukehren. Und die Gläubigen sollten informiert werden über die weitere Entwicklung in der nahen Zukunft. Und so lesen wir hier in Vers 1, was in Kürze geschehen soll. Und am Ende von Vers 3, denn die Zeit ist nahe. Nun, das birgt für uns ein Problem in sich. Wir fragen uns, wie ist das zu verstehen? Inzwischen sind ungefähr 2000 Jahre vergangen. Johannes schreibt, die Zeit ist nahe. Es ist die Rede von Ereignissen, die in Kürze geschehen sollen. Wie müssen wir das Ganze einordnen? Nun, im Grunde ist das Ende, das Gericht über diese Welt als auch die neue Welt immer schon gegenwärtig. Das Ende ist immer schon gegenwärtig. Das, was also jetzt noch vor uns liegt, und sind inzwischen Ereignisse eingetreten, die es uns nahelegen, zu sagen, dass dieses endgültige Ende kurz bevorsteht, Aber dieses endgültige Ende, dieses Ende im engeren Sinne, ist im Grunde genommen zu allen Zeiten schon gegenwärtig gewesen. Wir wollen, um das deutlich zu machen, noch einmal zum Vergleich unseren Leib heranziehen. In diesem Augenblick ist uns allen das Sterben ganz nah. In diesem Augenblick ist uns allen das Sterben ganz nah. Auch wenn wir noch viele Jahre zu leben hätten. Und das zeigt sich dann natürlich in besonders schweren Krankheitszeiten. Und so ist auch schon die Vollendung, das Neue, das Gott schaffen wird, im Glauben vorhanden. Und genauso ist es mit dieser Welt. Das Ende ist immer schon gegenwärtig. Es ist ganz nah. Und denken wir daran, dass wenn unsere Datierung richtig ist, die schrecklichen Ereignisse um 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems, kurz bevorstanden, diese grauenhaften Geschehnisse. Eine dunkle Vorschattung auf das Ende hin. Also in diesem Sinne ist das Ende, das noch vor uns steht, immer schon gegenwärtig gewesen. Und in diesem Sinne konnte man auch damals schon sagen, es handelt sich um Ereignisse, die in Kürze geschehen sollen. Denn die Zeit ist nahe, mal abgesehen von den unmittelbar bevorstehenden Ereignissen um 70 nach Christus herum. Das Ende war immer schon nahe. Und so wurde Johannes damit beauftragt, all das zu bezeugen, was ihm Gott geoffenbart hatte. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Nun, all das, was die Gemeinde damals brauchte, brauchen auch wir in unserer Zeit. Wir brauchen Trost. Für viele Christen ist Trübsal eine tägliche Erfahrung. Für viele Christen in unserer Zeit, wenn es sich auch nicht um die große Trübsal handelt, aber es ist Trübsalzeit. Wir denken an die Lage der Christen in Indien oder in Indonesien oder in Nordkorea und wo es auch sein mag in dieser Welt, wo Menschen auf ganz, ganz grausame Weise wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden. Sie brauchen Trost und wir sollten täglich dafür beten, dass der Herr sich über sie erbarmt, täglich. Das brauchen wir also, auch wir ganz persönlich, wenn wir auch nicht in diesem Sinne leiden. So haben wir andere Trübsale zu erdulden, jeder Einzelne unter uns. Und um viele Gemeinden in unserer Zeit ist es schlecht bestellt, sehr, sehr schlecht. Die geistliche Entwicklung in unserer Zeit ist sehr, sehr trostlos, sehr, sehr traurig. Und nicht nur im großen Raum der Kirche oder der sogenannten Christenheit, sondern auch bis hinein in die Reihen der sogenannten Evangelikalen. Und wie steht es um unsere Gemeinde hier? Wir müssen nicht meinen, dass wir da eine Ausnahme sind. Auch in unserer Gemeinde gibt es große geistliche Nöte. Das müssen wir einfach ganz nüchtern so sehen. Und darum brauchen wir Wegweisung, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Buße, wir brauchen den Geist der Beugung, der Demütigung vor Gott. Und wir brauchen Klarheit im Blick auf die großen geistlichen und auch politischen Bewegungen in unserer Zeit, um das alles richtig einzuordnen, um nicht verführt zu werden, denn es ist die Stunde der Versuchung, die ihre Schatten vorauswirft. Das Streben nach einer Welteinheitsreligion, die Wiedererstehung des alten römischen Reiches im vereinten Europa mit den entsprechenden Ausläufern, als das letzte große antichristliche Reich vor dem Kommen des Reiches Gottes. Das alles gilt es zu sehen, einen klaren Blick dafür zu haben. Der Herr will uns bewahren, er will uns leiten durch diese Zeit hindurch, er will uns bewahren vor dem kommenden Zorn. Und immer wieder wollen wir uns den Blick schenken lassen auf Christus, den Gekreuzigten, auf das Lamm Gottes. Davon lesen wir in der Offenbarung immer wieder. Und insofern wundert mich das eigentlich, dass Luther dafür keinen Blick gehabt hat. Denn vom Lamm Gottes ist immer wieder in der Offenbarung die Rede. Und auch schon im ersten Kapitel von dem, der uns für Gott erkauft hat mit seinem Blut, Golgatha, das Kreuz. Ihn, den gekreuzigten und auferstandenen, erhöhten Herrn, wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Den wiederkommenden Herrn, natürlich. Das soll für uns das Zentrum bleiben, immer wieder bei der Betrachtung auch der Offenbarung des Johannes. Wenn das in der Vergangenheit den Auslegern immer wieder klar gewesen wäre, dann hätte es weniger Entgleisungen gegeben bei der Betrachtung der Offenbarung, bei der Auslegung dieses Buches. Und so hat man sich dann in irgendwelchen Spekulationen verloren. Bis dahin, dass man meinte, man könne das Datum der Wiederkunft Jesu berechnen. Das hat es gegeben. Auch in evangelikalen Kreisen hat es das gegeben, dass man gesagt hat, dann und dann wird der Herr Jesus Christus wiederkommen. Das ist ganz klar, wenn wir die Mitte aus dem Auge verlieren, die Mitte, das Zentrum des Evangeliums, dann ist der Geist Gottes betrübt. Und dann kommt es zu diesen Entgleisungen, zu diesen Auswüchsen. Wenn man dann wirklich darüber Buße tun würde, wenn man dann wirklich bekennen würde, wir haben uns da geirrt, wir haben uns da vergaloppiert, wir haben da etwas gesagt, was nicht recht war. Aber man geht einfach darüber zur Tagesordnung über. Das ist sehr traurig, das ist eine Not und wir müssen uns mit darunter stellen. Wir wollen also das Zentrum nicht aus den Augen verlieren, Christus, der Gekreuzigte und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich schließe ab mit 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 und Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Amen.